Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kick-Ass Radio Sportplatz Gespräche für alle und keinen. Und meine heutige Gastin ist die Wenke Kujala. Und Wenke, man kennt dich draußen als Managerin des Team Erdinger Alkoholfreies bzw. Erdinger Active Team. So durfte ich auch dich kennenlernen. Ich glaube, das trifft es überhaupt nicht von der Beschreibung. Nimm uns doch mal mit. Wer bist du? Ja. Was machst du? Und ja, herzlich willkommen im Podcast.
Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir. Genau, ich bin größtenteils bekannt als diejenige, die vor Erdinger steht, Bindeglied ist zwischen Athleten, Ansprechpartner ist zwischen Athleten, Unternehmen und im Triathlon unterwegs ist. Aber ich beschäftige mich natürlich abseits davon noch mit ganz vielen anderen Dingen. Also ich habe angefangen, in Führungskräfte-Coachings reinzuschnuppern, darf da derzeit eine Ausbildung machen. Ich betreue immer noch Freizeitathleten auf dem Weg, besser zu werden, nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Also betreue sie dabei, sportlich fitter zu sein, gesünder zu sein und ja, es liegt mir sehr am Herzen. Bin dazu Mama, zweifache Mama, das fordert mich auch, ist auch ein ganz wichtiger Teil meines Lebens und ja, schau immer noch, dass ich auch selbst fit bleibe. Also mir wird nicht langweilig.
Das selbst fit bleiben finde ich selbst immer wieder sehr beeindruckend, denn wenn man dir zum Beispiel auf Instagram folgt, sieht man auch, dass du dich vom Triathlon in den Kraftsport und da einfach immer weiter auch selber durchbewegst und dann, ich glaube, dein Alter wird den meisten Menschen sehr schwer fallen zu schätzen. Sag doch mal, ich glaube, da fallen wir vielleicht mal mit der Tür ins Haus. Du warst Profi-Triathletin, als du bei Laura auf der Bank lagst. Da waren die Rollen noch anders verteilt. Laura mit einem 40-Stunden-Job in Ravensburg und du auf der Bank als Profiathletin. Und du hast den Switch erfolgreich gemacht aus einer Profisportkarriere rein in einen Muttersein, Alltag haben, aber auch in ein neues Berufsbild für dich und entwickelt sich gerade weiter. Die Reise ist jetzt knapp über 10 Jahre lang, glaube ich. Du war 2012, 13, 14, irgendwie sowas, dass bei uns, also dass diese Begegnung stattgefunden hat und da hat sich doch eine ganze Menge verändert und wenn du jetzt mal auf diese Zeit zurückschaust, was hat sich für dich verändert?
Also erstmal, um ganz kurz so einen Einstieg zu finden, schon als Profiathletin war ich nicht nur Profiathletin. Mein Mann war Eishockeyspieler. Mein Leben verlief also überhaupt nicht linear. Wir konnten nicht so wirklich planen, wie wir leben, wo wir leben, was ich für Trainingsmöglichkeiten habe. Und ich habe mich da mehr oder weniger angepasst und habe versucht, das Beste aus der Situation zu machen, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es nach oben so nicht reichen wird und dass es mir auch nicht gereicht hat, schon zu der Zeit nur Sport zu machen. Ich hatte damals das Glück, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, die sich im Bereich Werteimplementierung engagiert hat in großen Unternehmen und durfte da als Querdenker, das konnte man da sagen, so ein bisschen mit reinschnuppern und meine Impulse setzen. Das hat mich unfassbar geprägt, weil mir einfach einen Blick in die Wirtschaft ermöglicht hat und mir auch gezeigt hat, okay, was passiert da eigentlich in Unternehmen? Es ist nicht immer so einseitig, wie man es als Sportler sieht oder einfach im normalen Leben, sondern was ist die Realität in Unternehmen? Vor welchen Herausforderungen stehen die? Und mit welchen Fragen beschäftigen die sich auch? Und wie wollen sie sich weiterentwickeln? Nichtsdestotrotz habe ich versucht, meine Karriere weiter voranzutreiben, die aber immer wieder von Rückschlägen geprägt war, gesundheitlich, privat. Also ich musste gezwungenermaßen immer wieder ein kleines Stehaufmännchen sein, was ich mir so nicht ausgesucht habe und die Rolle mag ich auch überhaupt nicht, aber das Leben hat mich halt dazu gebracht. Ich habe halt einfach versucht, das Beste draus zu machen und so war es dann auch, als meine erste Tochter geboren war oder als ich schwanger war, war es natürlich erstmal so, dass es war schon überraschend. Ich hatte damals aber schon die Teamleitung inne. Die Stelle wurde mir angeboten aus einer längeren Krankheitsphase heraus. Ich habe einfach versucht, mich da auch ins Unternehmen einzubringen, Mehrwert für meinen Partner Erdinger damals zu liefern und zu sagen, okay, ich falle jetzt halt mal so 1,5 Jahre aus, gesundheitlich bedingt. Was kann ich sonst machen? Ich bin offen für alles, bindet mich ein, wo ihr könnt. Und wir sind immer gut im Austausch geblieben und ich war einfach super penetrant und irgendwann kam damals unser Marketingleiter und hat gesagt, hey, wir brauchen was anderes für dich. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir würden eine Stelle schaffen, die das abdeckt, was du leisten kannst. Und ja, wir würden dich dort gerne einbinden und möchten, dass du den Sport und deine Erfahrung bei uns weiter vorantreibst. Und so kam ich eigentlich dazu. Also das war dann der Einstieg wirklich vom Athleten zur Teamleitung.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil viele machen sich ja über eine Planung Gedanken, gerade wenn du jetzt zum Profifußball kommst und so weiter, wie so ein Anschluss funktionieren kann. Und dadurch, dass du jetzt eigentlich beschreibst, dass du währenddessen eigentlich nie den Kontakt verloren hast und dann dich ich will nicht sagen aus einer Not heraus, aber aus einem Bedürfnis heraus wirksam zu sein, nennen wir es mal, dich dort immer weiter engagiert hast, dort eingebracht hast. Wenn du jetzt da weiter hinschaust, das Erdinger Team, sag ich mal, irgendwo in dem Mix 2005 bis 2012 und das Erdinger Team, wie es sich dann so ja, in der Transformation gebracht hat, ich glaube, Kennzeichen für diese Transformation war, dass ihr gesagt habt, ihr macht ein Perspektivteam. Einer dieser ersten Teile war ja auch Laura. Und wie das jetzt heute existiert, was ist da passiert und was macht das da eigentlich? Weil ich glaube, jeder kennt es, das Team. Es ist das Team, was im Prinzip alle anderen Teams überlebt hat. Und es hat kennzeichnend das blaue Kostüm. Ja, das ist unübersehbar. Und andererseits hat es ganz viele Merkmale, die andere Teams haben nicht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und irgendwo muss ja da ein Erfolgsrezept sein, dass das so weitergeht oder dass das so beständig ist.
Ja, also erstmal kamen wir natürlich mit einem Produkt auf den Markt, was man so nicht kannte. Also Bier im Ausdauersport, mein Gott, ich glaube, das wurde echt müde belächelt anfangs. Und die ersten Bierflaschen wurden bei Ausdauersport-Events aus dem Auto heraus, aus dem Kofferraum rausgegeben. Was ja da auch für einen gewissen Enthusiasmus spricht. Und meine Kollegen, die waren damals wirklich davon überzeugt, dass ein gutes Produkt, das funktioniert. Am Anfang war es wirklich eine Gruppe von Individualisten, Ausdauersportlern, die das Erdinger-Logo auf der Brust trugen. Und das waren Nicole und Lothar, das war Fares, aber es war eigentlich kunterbunt und so richtig Struktur. Mein Gott, man trägt halt das Logo spazieren, aber da war kein Teamgedanke. Und meine Aufgabe eben, als ich dazu kam, das war 2010 habe ich die Stelle übernommen, bestand halt darin, wirklich daraus ein Team zu formen. Und wir mussten uns überlegen, okay, wie kann das aussehen? Das Blau, was ja sehr auffällig ist, hat uns geholfen, dass diese Wiedererkennung da ist, auch wenn es nicht von allen geliebt ist natürlich, aber es fällt auf. Und es sorgt halt einfach auch für so ein, ja, da kommen die Athleten in Blau, der Helm in Blau, das hat eine Bedeutung, das konnte auch mit der Zeit immer weiter wachsen, aber es war ein weiterer Weg dahin und wir hatten da auch wirklich diverse Widerstände, intern und extern zu überwinden, um das so hinzubekommen, weil am Anfang haben alle gesagt, ihr spinnt, das bekommt ihr niemals hin, das werden die Athleten nicht mitgehen, das gehen deren anderen Sponsoren nicht mit und es war ein steiniger Weg, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft und für mich ganz persönlich war es das wichtigste Anliegen, dass wir etwas für den Nachwuchs tun. Ich bin selbst als Quereinsteiger in den Sport gekommen und habe mich oft wahnsinnig verloren gefühlt. Ich wusste, ich bringe schon ein bisschen Talent mit, das habe ich relativ schnell gemerkt, aber ich habe keinen Ansprechpartner gehabt. Wie trainiere ich richtig? Wie betreibe ich Sponsorenpflege? Wie komme ich überhaupt an Sponsoren? Oh, ich muss Steuern zahlen. Okay, wie schreibe ich eine Rechnung? Also so ganz banale Dinge, da war ich am Anfang total überfordert mit. Wo gehe ich hin zu einer Leistungsdiagnostik? Wer bremst mich auch mal? Und ich habe gedacht, mein Gott, da draußen sind so viele mit bestimmt genau den gleichen Herausforderungen. Warum fangen wir die nicht auf? Und machen sie zu unseren Athleten. Binden sie natürlich auch emotional, weil wir ihren Weg begleiten, geben ihnen eine Chance, aber haben auch eine Story zu erzählen und können den Sport in Deutschland, der da ja auch noch relativ jung war, weiter vorantreiben und eben auch stärken und medial was darstellen.
Ja, genau genommen war es ja die Zeit zwischen den großen Erfolgen, wenn du Ja, also das Norman Fares Norman nimmst, genau. Und dann quasi mit 14 die Ära, ja, Kinle Frodeno Lange, ja, dazwischen. Also das ist der Zwischenraum. Es war ja nicht unerfolgreich, wenn man da bedenkt, dass da so Leute wie ein Andreas Rehlert, genau, genau dazwischen agiert haben. Nur eben nicht der Titel auf Hawaii. Deswegen, ich glaube, da hat sich ganz viel rausgebaut. Und du beschreibst eine Sache, die ich selber bis heute mitbegleite, sind Athletenkarrieren, ja. Und ich versteige mich jetzt zu der Aussage, dass ganz viele Karrieren extrem dem Zufall überlassen sind. Und dass das gar nicht, dass weit weniger Planung dahinter hängt, als man das häufig vermutet. Und zwar, dass sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, als auch von der Idee, das Ding mehr von der einen Opportunität zur nächsten rutscht, als dass da tatsächlich ein Plot dahinter ist, wo man sagt, da ist eine Vision, wir machen uns auf den Weg und wir haben einen Plan für mehrere Jahre, jemanden tatsächlich darin aufzubauen. Und es ist wahrscheinlich auch bis heute ein Projekt, was A, ein Hochrisikoinvest ist und B, etwas, was sehr idealistisch getrieben ist, weil es den Return on Invest, sag ich mal, wirklich nur bei denjenigen gibt, die wirklich langzeitmäßig drin sind. Also das seid ihr, die eine Brandlinie da reingelegt haben. Ja, aber ich fürchte, jeder, der nur kurzfristig da drin agiert, hat das nicht, ja, sondern es sind wirklich die langen Karrieren, die drin sind, die auf einen Long-Term Value abzielen, die werden damit erfolgreich sein. Und wenn du hast jetzt gerade davon gesprochen, wie sowas angelegt wird, ja. Was sind denn aus deiner Sichtweise heute Schlüsselindikatoren, die es braucht bei einem jungen Athleten, damit das, was jetzt von euch rangetragen wird, das, was aus der Triathlon-Welt rangetragen wird, sag ich mal, dass der Samen auf fruchtbaren Boden fällt?
Also es braucht mit Sicherheit ein Umfeld, was den Athleten den Rückhalt gibt. Also Menschen, die an ihn glauben. Ich glaube auch, dass wir vor extremen Herausforderungen stehen, weil Sport einfach bei uns in unserer Gesellschaft aktuell leider nicht den Stellenwert hat, den sich viele wünschen, zumindest nicht in allen Bereichen. Aber als junger Athlet brauchst du heute einen Eltern, Freunde, Partner, Sponsoren, die einfach dastehen und sagen, ich glaube daran und wir geben dir Zeit, dich zu entwickeln. Also auch Zeit braucht's und Geduld. Und eine Vision. Also du musst, also für mich, ich sag's auch jungen Athleten ganz oft, ihr gründet ein Unternehmen. Ihr gründet ein Unternehmen mit allen Höhen und Tiefen. Mit das Ding fliegt richtig und dann gibt's die ersten Rückschläge und ihr braucht Geduld, ihr braucht vielleicht auch ein bisschen Invest aus eigener Tasche erstmal monetär. Aber wenn ihr diese Vision habt und daran glaubt, dass ihr wirklich sportlich an ein bestimmtes Level kommen könnt und das wirklich seht, dann go for it. Du hast nichts zu verlieren. Also Risiko gehört immer dazu, egal was man macht. Ein gesundes Risiko. Aber ich glaube, was viele mit sich tragen, was ich auch sehe, ist Angst zu scheitern. Und deswegen einige nicht gewillt sind, all in zu gehen. Also das ist eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren sehr, sehr oft gemacht haben. Woher diese Angst zu scheitern kommt, weiß ich nicht. Aber das ist schon etwas, was man bei vielen jungen Athleten gesehen hat, wo dann der letzte Schritt, der nötig gewesen wäre, einfach die letzte Konsequenz nicht vorhanden war.
Ja, und diese Konsequenz, ich glaube, ich kann das jetzt sehr genau beschreiben, was das bedeutet, diese Konsequenz, weil man spricht von All-In-Konsequenz und so weiter, ja, aber ich glaube, die Deutlichkeit, in der man das benennen darf, ist, dass zum Beispiel, reden wir mal von 1 oder 2 Wochen echten Urlaub pro Jahr, beispielsweise, echte Auszeit, wenn man international mit vorne mitzocken möchte, eine ganz konsequente Weiterentwicklung. Das heißt, unter Umständen auch Menschen in einem Team ziehen lassen zu müssen, weil sie fachlich das Ganze nicht mehr bringen. Weil man sich quasi an einer internationalen Entwicklung messen muss. Und jetzt kommen wir aber auch zu einem Punkt, den ich selber als unglaublich spannend empfinde. Und zwar an einem Punkt zu arbeiten, an dem etwas passiert, was nicht Mittelmaß ist, sondern dass man tatsächlich sich damit beschäftigt, wie kriegt man etwas hin. Also ich glaube, im Wirtschaftsjargon nennt man das ein Blue Ocean, da ist man irgendwo hin vorträgt, das kann so weit gehen, dass man eine Weltbestzeit macht, einen Rekord oder etwas, und dann ist man als erste Person an einer Person, an einem Ort, wo andere noch nie waren. Und das ist meiner Meinung nach ganz viel von dem Reiz, was Sport macht, was Leistungssport macht, was dieses Tun hat. Und die andere Komponente, auf die hast du auch schon angespielt, du sagst, gesellschaftlich hat das nicht den Wert. Und auf der anderen Seite hast du zu eingangs zu unserem Gespräch gesagt, dass du selber Altersklassenathleten betreust, Hobbyathleten betreust, und dass dein Fokus dort auf Gesundheit liegt, ja, und auf, nennen wir es mal pauschal, das gute Leben da drin. Und ich glaube, dass wir in dem Punkt vor unfassbaren Herausforderungen stehen, da wir sehen, dass wir sowohl die Arbeitswelt sich rapide verändern wird, und da sei nur eine KI als Beispiel genannt, einer voranschreitenden, extrem schnellen Entwicklung, die im Prinzip menschliche Arbeit erstmal überflüssig macht, und auf der anderen Seite genau das ganze riesengroße Thema Gesundheit, und zwar in dem Sinne, dass ich eine Gesundheit nicht erst dann als Gesundheit empfinde, wenn sie abwesend ist, sondern dass ich mich auf ein langes, gesundes Leben eigentlich schon an einer ganz anderen Stelle vorbereite. Und da sehe ich die Kernvalues unseres Sports, ja. Und wenn man so will, ist da eigentlich eine, jetzt gehen wir wieder auf Erdinger zurück, und zwar, ich versuche den Bogen jetzt zu kriegen, dass eigentlich eine konservative Marke früh ein innovatives Produkt rausgebracht hat, nämlich das alkoholfrei, ja, weil einfach schlichtweg viel, viel gesünder. Plus mit dem Sport interagierend. Eigentlich muss man sagen, dass der Werner Prombach da ein Trendsetter ist, ja. Wie er sonst eigentlich gar nicht herüberkommt vielleicht. Und das, und jetzt, da sind wir bei einem ganz spannenden Schmelztiegel. Und das ist etwas, was ich glaube, was in der Kommunikation sowohl von Profiathleten als auch von euch noch gar nicht so die Rolle spielt.
Gebe ich dir hundertprozentig recht. Also wir haben da gerade im letzten Jahr angefangen, sehr intensiv drüber zu reden, auch mit Teilen der Geschäftsführung, die mit auf Hawaii war. Für uns alle ist der Herr Brombach, also die ihn ein bisschen länger kennen, jemand, der alles andere als nicht fortschrittlich ist. Also er war derjenige, der darauf getrieben hat, dass er nach Amerika gehen darf als 30-jähriger Wub, um das Ding mit dem Marketing zu lernen und was in anderen Ländern so anders läuft, und kam nach Deutschland und war davon zurück und war davon überzeugt, dass er verändert jetzt die Welt. Und war da wirklich von überzeugt und hat das halt einfach auch gemacht. Mit einem Selbstbewusstsein, wovon wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Und dazu kommt, dass er sich immer selbst fit gehalten hat. Er ist Sportler mit Leib und Seele. Er schätzt wirklich ehrliche Arbeit. Guter Mix zum Ausdauersport. Und er sieht den Benefit, den es natürlich bringt. Also was passiert, wenn du fit bist, dann bist du leistungsfähig, bist belastbar, bist nicht so krank. Aber um wirklich auch darauf zurückzukommen, ein fortschrittliches Denken hat er mitgebracht, gibt er uns auch immer wieder mit, auch wenn er den Anschein nicht macht, auch mal mutig und out of the box zu denken. Aber ja, es ist eine riesen Herausforderung, vor der man steht. Also wenn wir junge Athleten sehen, die müssen sich ja teilweise erstmal selbst kennenlernen. Wenn ich einen 20-jährigen Sportler habe, der weiß ja unter Umständen noch gar nicht, was ihn ausmacht als Persönlichkeit. Als Sportler vielleicht schon eher, aber als Persönlichkeit, als Mensch. Und ich bin der Überzeugung, dass es gut ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und genau diese Triggerpunkte, gut wie schlecht, auch genau zu kennen, damit du leistungsfähig bist, damit du performen kannst, damit du deinen Weg gehen kannst. Erst wenn du dich damit beschäftigst, wirst du auch in der Lage sein, über dich hinauszuwachsen.
Ja, jetzt muss ich in zwei Teilen antworten. Teil eins ist, ich denke, dass ich, also jetzt habe ich den Herr Brombach dazu angesprochen. Ich denke nur, dass die, also du hast im Prinzip Kernvalues rausgestellt, die die Firma schon seit Jahren vertritt. Jetzt sind wir, wenn man jetzt von 2010 reingeht, aber die Kommunikation der Sachen, ja, das ist, glaube ich, das Spannende, dass wenn man jetzt fragen würde, mit was Menschen Erdinger alkoholfrei verbinden, dann sind es eben genau nicht die Dinge, die heute von einem Longevity-Markt oder von Mikronutrients oder was auch immer geentert werden sozusagen, ja, und dort ist das ja im Teil schon implementiert gewesen für ein ganz anderes Produkt, ja, aber wenn man so will, der erste Schritt ist der Schritt weg vom Glas, ja, in Anführungsstrichen, weil das ist zwar ein ganz tolles Bier, aber das sehr regelmäßig eben auch nicht ganz einfach, deswegen das Alkoholfreie ein super konsequenter Schritt da drin. Und also das ist, glaube ich, das wollte ich damit deutlich machen, ja, dass genau das eigentlich diese Denke, die gelebte Realität im Unternehmen ist, ja, aber in der Kommunikation nach außen nicht, und ich glaube auch selbst den nicht immer jedem Athleten so klar ist, ja, in was für einen Fördertopf er da eigentlich mit reingefallen ist, da kommen wir auch später nochmal drauf. So, und jetzt zu dem anderen Punkt, wann findet Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsbildung und so weiter wirklich statt? Und auch hier, wenn du dich sportlich an der Weltspitze bewegen möchtest, glaube ich, ist das ein unabdingbarer Teil, da so stabil wie möglich zu sein. Und die Frage ist, wann fängt das an? Und wenn ich jetzt selber, ich bin Gymnasiallehrer oder war, ja, und ich glaube, das Entlassen, also und wir haben gerade darüber gesprochen, welche Anforderungen hat Gesellschaft an die Menschen, die da reinkommen, ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass unser Schulsystem darauf nicht vorbereitet. Teilweise werden Dinge implizit mal durch Sport gelernt, aber ein explizites Thema kommt nicht. Und das ist aber das, wenn du jetzt beschreibst, dass Athleten nicht bereit sind, all in zu gehen, das stellt sich mir fast wie so ein gesellschaftlicher Gesamtkonsens da, so dieses Ding, hey, mach mal die Leinen los, ja, gib mal Kette, dass du wirklich dahin kommst zu schauen, was geht, ja, und dann, was hält dich auf, welche Punkte, was und warum, wo wirst du zurückgehalten, ja, wo merkst du es und wo ist es dir gar nicht bewusst, dass du hier gerade nur auf 4 von 8 Zylindern läufst, ja, und das ist eine spannende Sache, und da würde ich gerne noch mal weiter rein. Wo hast du das denn gemerkt und wie hast du darauf reagiert?
Bei mir persönlich oder bei Sportlern?
Bei dir persönlich und bei Sportlern.
Naja, also ich bei mir persönlich habe natürlich auch immer eine Bremse gemerkt, die darin begründet lag, dass mir genau die Personen, die an mich geglaubt haben, gefehlt haben. Also es hat mir massiv gefehlt, und ich glaube, das ist auch ein Trigger, warum ich heute jungen Athleten, aber auch Erwachsenen im Amateur- oder Freizeitbereich genau das gebe. Ich glaube an sie und sage ihnen das auch. Also das zu kommunizieren, das ist etwas, was für mich schon etwas war, was ganz massiv war. Bei jungen Athleten, ich glaube auch, dass es die Gesellschaft ist. Ich glaube, dass sie es vielleicht auch nie richtig gelernt haben. Man schwimmt halt immer so im Einheitsbrei mit. Man muss sich selten aus Komfortzonen herausbewegen. Es wird einem für jungen Menschen heute vieles leicht gemacht, abgenommen, bloß nicht zu viel erwarten oder fordern. Das ist eine große Kritik, die ich da auch an unsere Gesellschaft habe, weil ich finde, Leistung macht einfach nur Spaß. Es macht Spaß zu leisten und sich weiterzuentwickeln. Und die Freude daran sollten wir jungen Menschen mitgeben und ihn vermitteln. Begeisterung daran, über sich hinauszuwachsen und Grenzen zu verschieben. Was ich schon auch merke, sind natürlich, oder gemerkt habe in den letzten Jahren, sind existenzielle Ängste, die junge Athleten mitbringen, dass sie sagen, ich glaub vielleicht auch nicht daran, dass ich den ganz großen Wurf schaffen kann. Also das siehst du ja ganz leicht daran, wenn du jemanden nach seinen Zielen fragst, ja, ich möchte mal auf Hawaii starten. Also das ist bei mir wie so ein Red Flag. Okay, wenn mir ein junger Perspektivathlet sagt, er möchte mal auf Hawaii starten, dann weiß ich eigentlich schon, oder potenzieller Perspektivathlet, das ist schön, arbeit noch ein bisschen weiter, aber für uns wahrscheinlich nicht der Richtige, weil ich möchte jemanden da sitzen haben, der sagt, also ich werde Hawaii gewinnen. Nicht ich will Hawaii gewinnen, sondern ich werde es gewinnen oder ich werde dort auf dem Podium sein. Ich werde den Sport verändern oder ich drücke dem meinen Stempel auf, weil ich der beste Radfahrer bin oder weil ich andere Werte habe, aber ich möchte jemanden haben, der sich klar hinstellen kann und kommunizieren kann und eine Vision hat. Und natürlich kann das nicht jeder junge Athlet per se haben, aber du hast bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht. Bei vielen merkt man wirklich im ersten Gespräch, ob da diese besondere Energie ist, ein besonderes Feuer, eine besondere Leidenschaft oder ob das eher so ein kleines Feuerchen ist oder so eine Glut, die da zwar ist, aber da bräuchte schon wahnsinnig viele Sachen, die zusammenkommen, damit das wirklich anfängt zu lodern.
ich glaube, zwischen Brennen und kontrollierten Energieeinsatz ist da, glaube ich, und Brennen ist per se kein kontrollierter Energieeinsatz, sondern also da vorwärts zu gehen. Ja, ich finde das, was du mit der Bedingungslosigkeit sagst, also im Prinzip jemand, der an dich glaubt, ist die einfache Aussage dazu, also, aber bedingungslose Liebe, da Menschen gerne zu mögen, ja, und deshalb Menschen zu fördern, darin, ich glaube, dass das ein Grundelement ist und was natürlich, und das ist auf unterschiedlichen Ebenen in meinen Augen erschüttert, weil es dieses Thema per se Sponsoring im Sinne jetzt, wenn Athleten zum Beispiel daran gemessen werden, welchen Return on Invest sie bringen, wenn sie 2.000-3.000 Follower haben, können die keinen Return on Invest bringen, der irgendwas mit einer Relevanz und Möglichkeit hat. Also deswegen ist es eine bedingungslose monetäre Förderung, aber auch eine menschliche Förderung hängt da hinten dran, damit sich darauf etwas wie eine stabile Persönlichkeit entfalten kann. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz relevanter Punkt, weil nur dann, wenn ich nenne es mal eine Okay-Haltung innerhalb der Person gewachsen ist, dann auch ein stabiles Profi-Dasein darauf wachsen kann. So, und ich glaube, dass das eine Grundbedingung ist. Und dann machen wir jetzt mal den Erdinger-Topic ein bisschen rund davon. Und zwar, ich jetzt heute dem Blick zurück, wir haben es geschafft, dass wir Laura ins Perspektivteam, das ist der Punkt, wir haben uns in Ravensburg kennengelernt, während der Zeit war ich im Referendariat, Laura hat deinen Rücken geknetet oder die Beine und wir stehen heute an einem ganz anderen Punkt. Wir sitzen nämlich in einem Trainingslager in der Post-Weltmeisterschaftssaison von Laura. Ziemlich genau 10 Jahre später, 11 Jahre später, ja, dazu. Und es hat einen Haufen Entwicklung darin stattgefunden. Es ist immer leichter, darüber zu sprechen, wenn man da hinten drauf schaut. Aber da waren eine Menge Höhen und Tiefen dabei. Da waren Verletzungen dabei, wo man sagen muss, ja, oh, Laura macht jetzt nur eine halbe Saison. Da waren Dinge dabei, dass auch ernsthafte Konflikte mit drin waren. Aber wenn ich jetzt in der Rückschau eine DNA reinnehmen kann, ist es das Thema Förderung, weil hier ist ein Weltmeistertitel gewachsen, der kein Cent staatliches Geld drin hat. Wir mussten teilweise, oder Laura musste teilweise extrem darum kämpfen, zum Beispiel Schwimmzeiten bekommen, weil sie kein Verein, also weil sie ist Vereinsmitglied natürlich, aber sie ist im Endeffekt freie Unternehmerin, ja. Und es ist irgendwie klar, dass wenn du Gewerbesteuer zahlst, dass als Dachdecker brauchst du eine Straße, um zu dem Haus zu kommen, was du decken möchtest, aber das tatsächlich für Laura sie darauf angewiesen ist, auch ein Schwimmbad benutzen zu können, ja, und das ist etwas, was, glaube ich, schon eine spannende Leistung ist, einen Profisport, der kostendeckend arbeitet oder auch einen Gewinn abwirft inzwischen, ja, so zu organisieren, der keinerlei, und Laura hat auch in ihrer Vergangenheit vorneweg, sie war kein Kadermitglied, kein gar nichts da drin, ja, das Ding aufgesetzt zu haben, ja, das finde ich ein extrem spannender Punkt. Und das liegt hauptsächlich dann an, neben einer ganzen Menge Enthusiasmus, aber an Partnern und Förderern, die diesen Return on Invest vor allen Dingen in den ersten Jahren nicht gerechnet haben.
Also ich bin da voll und ganz bei dir. Ich hatte jetzt irgendwas auf der Zunge, was mir jetzt weggegangen ist. Ich hoffe, es kommt gleich wieder. Ihr seid natürlich als Team, Laura und du, also ich glaube auch, dass ihr als Team so unfassbar stark wart. Also dieses, ich bin fest davon überzeugt, allein hätte sie das nicht geschafft. Das seid ihr als Team. Ich kann mich gut an unsere ersten Treffen erinnern und du warst da schon, ich will nicht sagen die Bulldogge hinter ihr, aber es war schon klar, ey, nur das Beste für sie, gell? Und das ist auch gut so. Solche Leute braucht's, ja. Dadurch konnte das halt so wachsen und das habt ihr ausgestrahlt und auch da, du hast vorhin Bedingungslosigkeit angesprochen, auf alle Fälle. Das hast du da mitgebracht und ja.
Das ist die eine Sache. Ich glaube, da ist die Idee, also tatsächlich auch nicht das Zweitbeste dabei dann zu nehmen, sondern tatsächlich da Rahmenbedingungen zu schaffen, die funktionieren. Führt aber auch dazu, dass du hier und da aneckst. Ja, und dennoch würde ich heute sagen, ist es für junge Athleten ist es nicht ohne, sich den gleichen Weg wirtschaftlich zu machen. Und ein Jackpot war natürlich, dass ich eine Lebzeitverbeamtung hatte am Anfang und eigentlich, ja, ich meine, ich konnte. Also softer fallen kannst du nicht, ja, und in dem Moment halt sich auch von den Fesseln zu lösen, indem man halt sieht, okay, man kann auch so gehen, ja, Das ist schon übertrieben, aber das ist das, was du vielleicht mit Invest bei den Sachen meinst, weil ich glaube, von meinem ersten Ref-Gehalt haben wir direkt einen Powermeter gekauft und vom nächsten war es dann das war die erste Tax Neo, die gekauft wurde dabei. Also das heißt, das haben wir schon massiv vorangetrieben. Aber die Folge davon war schon auch, dass ganz klar dieses Unternehmertum bei Laura auch an Fahrt gewonnen hat. Und ich glaube, sowohl der Weg als auch der Weg, den du auf der anderen Seite mitbegleitet hast davon, indem du Kontra gegeben hast, indem du Dinge bestärkt hast, indem du gesagt hast, hey Laura Philipp, so läuft's vielleicht auch nicht, ist eine ganze Menge passiert. So, und dann hatten wir aber doch auch einen Bruch. So, und ich glaube, der Bruch hat ganz viel damit zu tun, welche Rolle Frauen in dem Sport haben, auch. Und da würde ich gerne mal mit dir rein. Wie siehst du den Sport und die Entwicklung von Frauen innerhalb der letzten 10, 15 Jahre in dem Sport? Genau, nimm doch vielleicht wieder ein Beispiel deiner Geschichte.
Frauen werden heute wesentlich ernster genommen. Ich glaube, wenn man so generell auf Frauen im Sport, auf die Geschichte zurückblickt, das muss man nicht nur im Triathlon machen, sonst kann man die letzten 50 Jahre machen, dann oder in der Gesellschaft, es ist nicht nur der Sport, es ist Abbild unserer Gesellschaft. Wenn ich an die Anfang 60er denke, welche Rechte Frauen dort hatten, um Gottes Willen. Aber wenn wir jetzt zum Sport zurückkommen, es hat sich wahnsinnig viel getan. Es ist natürlich so, dass Frauen heute eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben. Es ist einfach, man stellt ihre Leistung nicht in Frage. Man sagt nicht pauschal, naja, wir sind eine Stunde langsamer oder dreiviertel Stunde langsamer, sondern die Zeiten nähern sich A, immer weiter an und B, gibt's einfach auch, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber man respektiert, also es ist nicht nur man respektiert, sondern man honoriert und verehrt teilweise auch die Leistung, die Frauen dort bringen. Für mich ist es immer noch so, dass für meinen Geschmack Frauen sich selbst, und ich möchte mich da gar nicht ausschließen, immer noch zurücknehmen. Weil, also gerade wenn dann Familie irgendwann eine Rolle spielt, man ja doch irgendwie in verschiedene Rollen schlüpfen muss. Aber Frauen haben heute andere finanzielle Möglichkeiten. Sie werden, glaube ich, wesentlich besser entlohnt als vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren.
Aber on Eye Level noch nicht, oder?
Also zum Teil.
Wenn du anschaust, in Summe Zahlen deutschlandweit, hast du immer noch ein Monster Pay Gap zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, Leuchttürme gibt es immer mehr, dass das sehr gut auf Augenhöhe stattfindet. Aber ja.
Also wir haben schon, also bei uns, ich meine klar, ich bin natürlich auch in der Rolle als Frau. Ich dränge schon sehr darauf und das haben wir eigentlich auch bei uns, dass wir diese Gehälter nach Leistungsvermögen und nach Präsenz ist es eigentlich, da gibt es keinen großen Gap. Mhm. Also nicht nur nach Leistungsvermögen, sondern nach dem, was eben auch geleistet wurde, wie sich ein Athlet ins Unternehmen einbringt. Da gibt es keine großen Gaps. Und es liegt auch daran, dass Frauen sich einfach mittlerweile anders darstellen, dass die Rennen eine andere Berichterstattung haben, Frauen teilweise auch eigene Rennen haben. Gibt es elende Diskussionen, ist das nötig oder nicht? Aber die Frauen erfahren heute wesentlich mehr Bedeutung. Ich meine, wir haben immer bei uns zum Beispiel, oder eben für mich war es wichtig, dass wir relativ ausgewogen sind zwischen Männern und Frauen. Das ist uns über viele Jahre überhaupt nicht geglückt. In einigen Jahren war es sehr, sehr gut. Zurzeit ist es so. Aber das erfordert natürlich auch eine Flexibilität bei Partnern. Du brauchst erstmal diese Athletin, die das auch wollen, die vielleicht nicht sagen, für mich ist aber das Studium jetzt wichtiger oder die Familienplanung, sondern ja, ich werde Profisportlerin sein und ich werde dort bereit sein, all in zu gehen. Also schon eine Herausforderung. Plus, wenn ich schaue, was hier für Bewerbungen kommen, sind 90% von Männern, die auf meinem Tisch landen und vielleicht 10% Frauen.
Und da würde ich gerne rein, weil ich glaube, es gibt da ganz bedeutende Unterschiede. Einmal natürlich ist die Eintrittsquote von Herren nach wie vor höher als die von Frauen im Sport. Ja. Punkt. Zweite Sache, du siehst dennoch, wenn du jetzt eine T100 oder eine WM anschaust und so weiter, dass das immer weiter nach vorne geht. Du siehst wirklich extrem gute Leistungen. Du siehst eine Entwicklung der Weltbestzeiten, du siehst eine Entwicklung der Felddichten. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz relevanter Punkt, dass das passiert und nachzieht dabei. Ich bin, ohne dass ich es im Prinzip geplant oder gewollt hatte, dadurch, dass ich im Prinzip, du hast es gesagt, ich Bulldogge, wir können es Good Guy, Bad Guy spielen nennen, ja. Es ist natürlich einfach, also den Bad Guy dabei zu machen, es ist ganz schwer, sein eigener Anwalt zu sein dabei. Deswegen habe ich das auch früh übernommen, weil es da noch keine andere Person gab, die das gemacht hat. Das entwickelt sich jetzt auch bei uns sogar weiter. Inzwischen haben wir Silke, unsere PA, die im Hintergrund das freischafft. Und wenn ich da irgendwelche Mühen habe oder irgendjemand eine Rechnung nicht bezahlt hat, steht und klar wurde ich da auch als bissig wahrgenommen in dem Fall. Was, glaube ich, interessant ist, bei meiner ersten festen Stelle hatte ich den Posten für geschlechtersensible Pädagogik.
Wow.
Und jetzt kommt's, einer katholischen Schule, ja, die aber sich auf die Fahne geschrieben hat, die waren monoedukativ für Frauen lange, ja, und die haben da eine Schule aufgemacht, die quasi koedukativ unterwegs war. Und denen war das bewusst, dass sie jetzt da rein müssen. So, und jetzt, der Weg ist aber so unfassbar lang, und das heißt, wir verändern Gewohnheiten in den Köpfen der Menschen. Und das ist viel interessanter, weil du ganz viel darüber erfährst, wie Gesellschaft tickt. Und wenn du, ich habe das Glück, mit einer Frau befreundet zu sein, die heißt Valerie Meyer, sie ist auch aus Ravensburg, aber sie ist Vorsitzende der isländischen Triathlon. Und in dem Zuge habe ich ein bisschen mehr über Island und so weiter gesehen. Und die sind uns so meilenweit entlaufen, was das angeht. Und da ist es so, dass es einfach viel mehr diese Gleichberechtigung drin ist und in der viel weiteren Selbstverständlichkeit. Selbst ich muss heute in Verhandlungen immer wieder auch gegenüber, die im Übrigen auch Führungskräfte sind, auch da sehr, sehr, sehr weit männlich verbreitet. Ja? Und das ist extrem spannend, wie viel man dahin arbeiten muss, um on eye level zu sein. Und jetzt ist auch eine spannende Sache. Wir machen ein Schmuckprojekt bei Laura gerade. Die Company hat, glaube ich, 80% Frauen.
Ja,
das ist super spannend. Und weg sind diese Probleme. Da gibt's gar nicht dieses Thema. Also du musst da gar nicht ranarbeiten, ja. Und ich glaube, wenn sich das durchsetzt, da kommt eine Leichtigkeit rein in den Flow, wo Laura die hat sich neulich in den Webcall mit denen aus dem Hintergrund eingemischt, weil sie das Gefühl hatte, da was sagen zu wollen dabei. Da war ich die männliche. So, und das ist so cool, ja, wenn das wächst, und das ist eine Stärke, die davon ausgeht, die ich als unglaublich sympathisch empfinde, ja, und bereichernd, weil beide Sichtweisen gleichberechtigt, und das Wort gleichberechtigt ist dabei so relevant, ja, mit in den da reinkommen und da eine Rolle spielen. Und ich merke, wie es mir wirklich die Nackenhaare aufstellt, wenn ich in Gesprächen bin und merke, dass das nicht gegeben ist.
Ja, also ich bin ja schon froh, dass ich in einer, ich meine, wir sind eine Brauerei. Ich habe als Frau diese Stelle jetzt seit 15 Jahren, ich bin im 16. Jahr inne. Ich habe in der Zeit 2 Kinder bekommen, ich habe immer weitergearbeitet. Ich merke ja jetzt schon auch, dass meine Mädels, also ich habe 2 Töchter, ganz, ganz anders denken als ich oder als vielleicht auch noch Laura.
Darf ich ganz kurz rein?
Natürlich.
Du bist aber nicht angestellt bei der Brauerei. Du bist Freelancerin, oder?
Ja, ich bin Freelancerin.
Damit fällt denen, also jetzt, ich bin ja auf der anderen Seite, sind wir auch Arbeitgeber mit Kick-Ass, ja? Und ich weiß, was es auf der Arbeitgeberseite auch bedarf. Und jetzt, das ist wieder eine Sache, weil alle Downsides deiner Schwangerschaften sozusagen, ja, sind freiwillige Sachen, die reingehen bei einem Freelance, ja, versus wenn das in einem Angestelltenverhältnis passiert. Und deswegen müssen da so viele Sachen passieren und auch tatsächlich in einer Sicherstellung im Bereich von Selbstständigen, weil all risk is on yours in dem Fall gewesen, ja. Ich glaube, das ist, kann man nicht überbewerten, was da passiert, weil du bist ohne soziale Sicherung unterwegs, wenn du sie nicht selber schaffst.
Auf alle Fälle. Aber es spornt dich natürlich auch an, dich weiterzuentwickeln. Also mich spornt es an, mich weiterzuentwickeln. Natürlich gab es Situationen, als meine Kinder geboren wurden, da habe ich schon mal gedacht, boah, wie bekomme ich das alles hin? Aber ich bin daran gewachsen. Und ich glaube, das ist genau der Umgang mit schwierigen oder mit herausfordernden Situationen. Wie gehst du damit um? Und was hast du für ein Mindset? Was machst du? Zerbrichst du daran? Oder siehst du es als Herausforderung und wächst? Entwickelst dich weiter? Schaffst dir dein eigenes soziales Netz? So habe ich halt drauf reagiert. Aber das Entscheidende ist, und das wollte ich eben betonen, ich sehe es an meinen Töchtern, die heute 11 und 13 sind. die bringen so ein gesundes Selbstverständnis mit, dass Mädchen, Frauen die gleichen Möglichkeiten und Rechte haben wie Jungs. Da gibt's keine Diskussion. Und das ist für mich das Schönste zu sehen in der Schule, wenn sie zurückkommen. Die haben eine Energie. Also da gibt's es auch nicht, dass Jungs irgendwie mehr zu sagen haben oder wie auch immer, sondern das ist ein Miteinander. Und das ist unfassbar schön. Und das bestätigt mich auch, dass alle die, die dafür arbeiten und sich den Hintern aufreißen, dass das vorangeht und dass sich da was bewegt, dass wir alle auf dem richtigen Weg sind. Also dass man die Gesellschaft, wie du auch gesagt hast, natürlich dauert es, etwas zu bewegen und zu verändern, aber jeder Einzelne von uns, der in dem Bereich aktiv ist, sich engagiert, seine Meinung laut kundtut, bewegt was, verändert was, reißt andere mit und ist damit wieder Vorbild für die Jüngeren. Und das ist ja unfassbar schön.
Mega cool. Und ich glaube, genau das, Veränderung braucht Zeit. Ja. Und wir sind auf dem Weg. Ich glaube, dass das eine ganz positive Message ist, ja. Und sich aber darüber immer wieder gewahr zu werden, ist was extrem Spannendes. Und du erlebst es halt hautnah, indem du da so unterwegs bist. Ich mache nochmal einen Switch. Und zwar, ich betreue den Kai Pflaume. Und der Kai hat im Prinzip sich sportliche Ziele erfüllt, nachdem die Kids flügge waren. Ja, die waren beide in der Ausbildung, zack, und ich weiß, dass er quasi während der Zeit, in dem die Kinder Jugendlichen den Schutz gebraucht haben, dass er ganz klar diesen Schutz gegeben hat. Ja, und dann erst wieder noch eigene Ziele über ein extrem anspruchsvolles Berufsleben hinaus reingegangen. Was machst du, wenn deine beiden Flügge sind, weil du gesagt hast, das ist ein wichtiger Teil, ja. Und jetzt zeichnet sich das ja am Horizont ab, dass die vielleicht auch gar nicht mehr so viel Bock auf dich haben. Oder das nicht mehr ganz so zeitintensiv ist vielleicht. Und welchen Träumen rennst du dann nach?
Also erstmal habe ich das Glück, dass sie noch sehr viel Bock auf mich haben. Manchmal sogar für meinen Geschmack zu viel. Das klingt sehr hart, aber nein, ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Wir machen echt extrem cooles Zeug zusammen. Aber natürlich habe ich Träume und Visionen und ich rede mit ihnen auch ganz offen drüber. Also ich kommuniziere ganz klar, wenn ich unterwegs bin, dann ist es, mag das vielleicht manchmal egoistisch erscheinen. Ja, also wir haben vorhin, du wolltest mein Alter nicht nennen, ich bin 49, mein Umfeld denkt in großen Teilen noch anders. Also, oh Gott, wie kann man so viel unterwegs sein, die Kinder allein lassen oder mit dem Papa, um Gottes, also Rabenmutter. Ich möchte da manchmal gar nicht so genau hinhören und hinblicken, aber ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte was bewegen. Also meine Mission ist, Dinge anzustoßen, zu empowern und in meinem kleinen, also in meinem Umfeld, was dann natürlich auch manchmal ein bisschen größer sein kann, wirklich Dinge besser zu machen. Ich möchte dafür sorgen, dass, und deswegen engagiere ich mich auch oder möchte diese Führungskräfte, das Führungskräfte-Coaching mich da weiter positionieren, weil ich der Meinung bin, dass wenn Unternehmen wissen, wie sie, oder wenn Führungskräfte wissen, wie sie sich selbst, wie sie selbst besser agieren können und ihre Mitarbeiter abholen können, wir alle ein Stück weit zufriedener sind. Also die Unternehmen produktiver sind unter Umständen, eine bessere Stimmung ist. Wenn wir eine bessere Stimmung im Unternehmen haben, läuft die Wirtschaft besser. Also diesen Kreislauf einfach positiv zu beschleunigen. Ich möchte auch zeigen, dass Sport in unserer Gesellschaft einen deutlich höheren Stellenwert haben sollte. Da träume ich noch ein bisschen, aber ich glaube, Träume sind wichtig, um auch irgendwann wirklich was zu bewegen oder zu verändern. Und ja, das ist das, was mich antreibt. Also ich möchte nicht dastehen in 10 Jahren und sagen, das ist mir eigentlich langweilig. Nee, ganz und gar nicht. Also ich, wie gesagt, ich möchte nicht dafür sorgen, das ist falsch ausgedrückt, aber ich möchte Dinge bewegen, verändern und ich möchte schon teilweise auch meinen Stempel aufdrücken von dem, was ich an Erfahrung mitgebracht habe und sehen, dass die Welt etwas ausgeglichener wird oder als Deutschland ausgeglichener wird, sportlicher, aktiver, nenn es, wie du willst.
ich finde das unheimlich spannend und ich bin sehr gespannt darauf, wie das dann bei dir konkret aussieht, weil du hast mir erzählt, was du gerade so alles im Hintergrund treibst und antrittst dafür, im Hier und Jetzt, um das halt auch irgendwann Realität werden zu lassen. Ja, das ist mega cool und das gefällt mir unheimlich und ich glaube, es ist das Spannende, dass sich genau unser Sport eben da mit auf den Weg begibt, diesen Weg zu beschreiten und sich da weiterzuentwickeln. Und das ist interessant, weil jetzt sind wir wieder beim Punkt, unser Hauptveranstalter, also der größte Veranstalter in dem Sport ist Ironman, ja. Und wir machen unseren Spaß mit WTC, We Take Cash und alles Mögliche, ja. Und gleichsam haben die häufig Menschen am Ruder vorne dran, die weit visionärer sind, aber im Hier und Jetzt ein Unternehmen führen müssen, ja, und sich aber auch ganz krassen Widerständen gegenüber sehen, beispielsweise wir splitten eine WM. Das ist natürlich aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Und auf der anderen Seite sind die seit Jahren Vorreiter für Equal Pay auf der Preisgeldebene, ja, und gehen jetzt voran mit zwei Veranstaltungen. Und das ist zum Beispiel im Rückgriff auf letztes Jahr Nizza, warst du so, ja, das war ruhiger, da bla bla bla, das war und so weiter. Ja, aber auch hier ist Veränderung Kraft, die entsteht. Und ich bin total gespannt, was jetzt eben passiert, wenn die Wiederholungsveranstaltung der Frauen-WM auf Hawaii stattfindet. Und dann kommt ja im nächsten Jahr die Wiederholungsveranstaltung von Nizza, ja. Und das ist ja quasi das erste Learning. Und dann kann man, glaube ich, beurteilen, ist Progression drin, ja, ist eine Lernkurve drin, ja, oder läuft es auf einem Level. Und ich glaube, dass wir dort im Sport wieder das Vorweggehen haben werden, ja. Und wenn ich sehe, eine Taylor Nipp möchte mitmachen, ja, zack, die nächste von unten, die reinkommt, wo man sagen muss, schnallt euch alle an, ja. Anne drin, ja, die mit einer Weltbestzeit da drin agiert auf der Langstrecke, ja, und so weiter, dass das da richtig die Post abgehen wird. Und da frage ich an dich, wie entwickelt sich der Frauensport innerhalb der nächsten 5 Jahre?
Oh, 5 Jahre, damit gibst du natürlich eine ganz gute Zeitspanne vor. Ich glaube, in 5 Jahren, ich kenne die aktuellen Zahlen gar nicht prozentual, wie viele Frauen bei Ironman sind. Hast du die im Kopf? Starterzahlen?
Ich war mal der Meinung, dass beim Ironman Frankfurt 13% oder 14% ja, Frauen waren. Ich habe mal 9% gehört und das waren dann, also ich hoffe, dass es wirklich 14% sind. Und für mich ist es vielleicht auch noch ganz wichtig, für mich ist gar nicht nur die Langstrecke, die da im Fokus ist, sondern es sind ganz viele kleine Veranstaltungen in der Folge. Was sind Laufveranstaltungen, was sind Halbmarathon? Und wenn ich sehe, dass gerade Laufen so boomt, und eher ein Community-Laufen als ein reines Wettkampflaufen. Auch wenn ich mir wünsche, dass die ganzen Community-Runner Elemente von Gesundheit und Leistungssport-Elemente runtergebrochen auf Community damit reinlassen für sich, ja, und dass das auch hip wird, ja, weil nicht nur gemeinsam laufen, sondern auch gemeinsam richtig zu laufen, das ist wie Philipp, aber find ich dabei spannend. Aber ganz klar trotzdem, wo steuert es denn hin in der Entwicklung, als jemand, der Entwicklung schon ganz lange beobachtet?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 5 Jahren ganz woanders stehen. Also wir werden stärkere Frauenfelder haben, und zwar nicht nur bei Ironman-Veranstaltungen oder allgemein Triathlon-Veranstaltungen, sondern bei Group Rides, bei Trail, ja, bei Community-Lauf-Events, wie auch immer. Du siehst ja heute schon, wenn du Rad fährst, wie viele Frauengruppen unterwegs sind. Und dieses Selbstverständnis wird wachsen. Davon bin ich fest überzeugt, weil wir Social Media haben. Und wenn du dich einmal, also das ist dann das Gute auch an Social Media, wenn du dich in dieser Bubble so ein bisschen bewegst, wird dir das natürlich auch immer wieder zugespielt. Und irgendwann möchtest du, also ist das für dich so selbstverständlich, dass das machen ja in deinem Umfeld auch alle. Warum soll ich das nicht auch machen? Also deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir Frauen haben, die darüber erzählen und die das berichten, und ihr Storytelling machen, wie Laura, wie eine Taylor Nipp, also auch international, was im Profibereich angeht. Aber generell glaube ich, dass Frauen einfach wesentlich mehr Sport machen werden, weil sie es auch als Ausgleich brauchen. Zum Beruf, zur Familie, um Freunde zu treffen. Also ich glaube einfach, dass Sport etwas sein wird, was Socializing ist. Du, das ist einfach ein, da triffst du deine Freunde, das machst du mit denen zusammen, hast tolle Erlebnisse und ja, bleibst dann natürlich deswegen auch dabei.
Du hast mir gerade eine Sache hingeworfen, die und da muss ich einmal ran. Und zwar, du hast gesagt, Social Media ist nicht nur negativ dabei. Ich glaube, Social Media wäre nicht so viral, wenn es nicht weitestgehend positiv wäre. Die Schwierigkeit ist die, dass wir A, die Schwächsten schützen müssen vor den Downsides von Social Media, ja, und einen größeren Anteil unserer Gesellschaft dazu befähigen müssen, mündig damit umzugehen. Es ist für mich gar nicht, also, und das trifft auf so viele Sachen zu, weil du kannst niemanden durch Schutz vor allen Einflüssen dieser Welt retten, sondern deswegen für mich, wenn die Chancen, dass der Durchsatz auch von kritischer Information, von allem Möglichen, ist so sensationell gut dabei, dass mir auch da wieder die Tendenz der Diskussion nicht gefällt. Ja, wir haben Menschen, die müssen wir ganz klar davor schützen, dass sie nicht irgendwelche Verträge eingehen, dass sie gewisse Sachen dort nicht hineinfallen. Ja, und da ist es ganz wichtig, ein Widerrufsrecht und so weiter zu haben. Und auf der anderen Seite ermöglicht es Zugänge, ja, in so vielfältiger Art und Weise, dass sich genau Trends nicht aufhalten lassen, ja, die da sind und die positiv sind. Und das ist, glaube ich, auch gerade ein Empowerment. Wenn man auch auf die ganze Gender-Debatte zum Beispiel mit reinschaut, ja, die wird da drin massiv beschleunigt, weil ja, Menschen diese Position reinsetzen können. Und ich glaube, dass das Keimfeld davon ist, dass auch so eine Message dann um den Globus geht, ja.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich meine es aber ja so, wir haben Gefahren durch Social Media, also gerade junge Menschen haben die und vielleicht ältere auch. Also das ist, wie du selbst eben auch gesagt hast, es gibt ein paar Gruppen, für die ist es schwierig, damit auch umzugehen. Aber
übrigens für mich auch. Also ich habe mir zum Beispiel auch ein Limit eingestellt. Also ich muss mich selber, also ich bin ein Suchtmensch, ja, also das ist weniger negativ, als es jetzt klingt. Ja, das heißt, ich kann mich gewissen Dingen hingeben. Ich kann ein Buch in einer Nacht durchlesen. Ich kann aber auch exzessiv trainieren. Ich kann also verschiedene Sachen. Genau das Gleiche kann ich auch beim Arbeiten. Aber ich muss mich unter Kontrolle haben. Also dieses Thema Ratio ist eine ganz wichtige Sache dabei. Und das ist etwas. Und das ist, jetzt machen wir vielleicht den Loop nochmal zum Coaching, indem ich meine Emotionen nachspüre. Also was das macht, wenn ich mich auf die Spur zu mir selber begebe, bekomme ich auch eine Information dazu, was es mit mir macht und wann ich mich diesen Sachen entziehe, ja, oder in meinem iPhone eintippe, okay, Philipp, das ist dir maximal 15 Minuten am Tag wert und dann kommt die Warnung.
Ja.
Und an schlechten Tagen drücke ich die auch mal weg oder will noch irgendwas machen oder aber an 90% der Tage halte ich das ein, ja, oder die Warnung ploppt gar nicht auf und dann ist das quasi geschehen, ja, aber ich glaube, es ist wichtig, dass also so darüber zu schauen.
Ja, du bist natürlich auch jemand, der da selbst schon sehr, sehr reflektiert ist, der gewohnt ist, an sich zu arbeiten, also wirklich auch zu reflektieren, okay, wo sind meine Schwachpunkte? Ich glaube, ja, viele können das nicht so, aber deswegen war nur der Hinweis, wir haben Gefahren durch Social Media. Generell stimme ich dir zu, der Benefit, den Social Media mitbringt an Wissen, an Know-how, an Knowledge, an Motivation und Inspiration ist immens. Und den müssen wir nutzen. Für jung und alt und jedermann. Weil wir, ja, da, ich will gar nicht sagen, da wird uns immer nur eine gute Welt vorgegaukelt. Dem ist bedingt vielleicht so, aber wir kriegen einfach unfassbar gute Inspiration, was man selbst bewegen kann, was man ändern kann, wie man sich selbst aufstellen kann. Und das ist halt das Schöne.
100%. Und jetzt kann man auch dort wieder reingehen. Ja, ich glaube, das mag auch rosarote Welt von Philipp sein. Aber wenn du da drin echt auftrittst, also es ist ganz einfach, irgendeine Bullshit-Trainingseinheit da in den Äther zu blasen. Es ist ganz einfach, den nächsten Beauty-Filter und so weiter uns da, dabei. Aber in the long go ist Authentizität, Echtheit, Stabilität. Vielleicht skyrocket das nicht ganz so crazy, aber dann bei den anderen Sachen ist es eine Stabilität und es führt nicht zu einer Differenz zwischen innen und außen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Menschen ganz häufig Energie kostet, wenn es ein Innen gibt und ein Außen, was nicht miteinander funktionieren kann.
Ja, natürlich, weil du nicht ehrlich mit dir selbst bist. Also du versuchst, was anderes darzustellen, als es dir eigentlich geht. Natürlich ist das ein Energieräuber. Und deswegen, glaube ich, ist es auch in meinen Augen sehr, sehr wichtig, dass man glücklich ist und erfüllt mit dem, was man tut. Ansonsten begegnest du dem jeden Tag. Also dann kommt es ja wieder zum, wie wählst du deinen Beruf oder was machst du? Wenn du glücklich bist mit dem, was du machst, kannst du es auch gut machen. Wenn du da ja, grundsätzlich nicht hinterstehst oder versuchst dir selbst das vorzumachen, funktioniert es einfach nicht. Und auch da wieder, hast du die Brücke zu Sportlern, ist genau das Gleiche. Lebst du dafür, wirst du ziemlich sicher erfolgreich sein in deinem Bereich oder in deinen Möglichkeiten. Machst du das nur, weil das andere cool finden, ist es limitiert.
Habe ich nichts mehr zu sagen. jetzt machen wir noch einen ganz anderen Loop. Und zwar, du hast vor 15 Jahren mit Erdinger angefangen und eigentlich kann man sagen, da gab es einzelne wenige Partner, die mal in dem Sport waren, die sportextern waren. Aber 90% der engagierten Firmen haben gleichsam ihren Umsatz auch innerhalb des Sports gemacht. Ja? Und jetzt sind Athletenleuchttürme wie einen Jan, der eine Allianz, eine SAP und so weiter da reingebracht hat, aber bisher ist das ja auch auf Jan beschränkt. Patrick hat das nicht unbedingt, ja. Sebastian auch nicht in dem Sinne. Und aber ich glaube, aus der Position, dass ich das Management auch für Laura mache und auch für einen weiteren Athleten, dass das die nächste Evolutionsstufe ist. Und in der letzten Stunde, die wir jetzt hier gequatscht haben, ist es so, dass du eigentlich eine Werbesendung dafür gemacht hast, was die Mehrwerte des Sports, ja, auch für sportexterne Unternehmen sind. Was wünschst du dir dabei oder welche Unternehmen siehst du als nächstes da rein eintreten, weil genau diese Values des Sports wie Arsch auf Eimer, ja, nämlich auch in eine andere Welt hineinpassen und nicht nur für den nächsten Carbonrahmen, den nächsten Carbon-Schuh, den nächsten Fahrradtacho oder ausgegeben werden, ja, weil das ist wieder das Thema, wie kriegst du das Ding wirklich groß?
Also welche Unternehmen da einsteigen, die Frage muss ich umdrehen und sagen, wer sollte da nicht einsteigen? Also es ist für jedes Unternehmen ein Mehrwert an Sportlerinnen zu glauben, mit dem einfachen Hintergrund, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal Triathlon als Beispiel, warum ist es so eine prädestinierte Sportart, um mit diesen Menschen mehr zu machen, mit diesen Athletinnen und Athleten, weil die so eine intrinsische Motivation mitbringen, die haben ja etwas, denen sagt keiner, oder vielleicht sagt ihnen das jemand, aber da steht keiner mit der, du musst nicht abstempeln, wenn du in den Pool gehst oder wenn du aufs Rad gehst, sondern du machst, weil du das machen willst und weil du davon überzeugt bist. Also für mich ist es einfach so, dass das, was wirklich auch die Erfahrung, die ich jetzt aus Führungskräftecoaching schon mitgenommen habe, Sachen, die für uns Sportler oder ehemalige Sportler selbstverständlich sind, sind in der Wirtschaft oder in der allgemeinen Bevölkerung oft ganz weit weg. Also da habe ich auch viel, viel lernen müssen und lerne auch da fast noch täglich dazu, weil ich mir denke, ja, aber warum beschäftigt ihr euch denn nicht damit? Warum wundert ihr euch denn, dass ihr Rückenschmerzen habt und tut aber eigentlich nichts dagegen? Warum wundert ihr euch denn, dass ihr Kopfweh habt, aber alles, was ihr den ganzen Tag trinkt, ist Kaffee? Warum wundert ihr euch, dass ihr in Meetings nicht leistungsfähig seid? Da stehen aber nur Gummibärchen. Es ist in vielen Dingen so banal und ich glaube, Sportler dort einzubinden, ihre Energie und auch das, was sie verkörpern, die Leistung, die sie bringen, da kann sich jedes Unternehmen einfach ganz, oder kann jedes Unternehmen ganz viel mitnehmen für seine Mitarbeiter, für sich selbst.
Aber ich glaube, wir können im Übersetzen davon. Ja, das, was du jetzt gerade machst, das sind ganz einfache Punkte. Ja. Ja. Also ich finde das, was du vorneweg gesagt hast, eigentlich noch stärker. Ja. Da diese Sachen aber zu übersetzen und verfügbar zu machen, ja, glaube ich, eine ganz spannende Reise. Und da könnten wir auch quasi wahrscheinlich den nächsten Podcast dranhängen. Ja. Ja.
Da braucht es, Entschuldigung, dass ich da einhake, da braucht es halt Menschen, die bereit sind, drüber zu reden. Die in die Unternehmen gehen, vorweg zu gehen, Vorträge zu machen, Impulsvorträge zu machen, ihre Reise zu erzählen. Sei es Jan, der es macht, sei es Laura. Ich sehe, da braucht es auch die Frauen, die das machen, weil ich glaube, darüber sind viel mehr Unternehmen noch überrascht, was Frauen dort eigentlich zu erzählen haben und mit welcher Energie die dort rausgehen können und was sie mitnehmen können.
Ja, Laura macht das schon, nur in kleinen Dosen. Ja, und es geht bei jetzt auch im April mit einer super coolen Veranstaltung da weiter. Und ja, aber genau das, und das wird sicherlich etwas irgendwann nach der Karriere sein, was sie dann verstärkt machen kann, weil ich glaube, also das wissen nicht viele, aber Laura macht das schon medial im Außen immer sehr, sehr, sehr sicher. Und dadurch, dass Laura One Take ist, das macht sie immer einmal, ja, auch jedes Video, ist es, glaube ich, ist sie dafür auf jeden Fall ja, vorgezeichnet, ein Stück weit auch dort einen Weg zu machen und da vielleicht ja auch als Frau in Fußstapfen mit rein zu marschieren oder vielleicht auch neue Fußabdrücke zu setzen. Ja, du, ich glaube, wir haben es ziemlich rund. Ich sag ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Ich glaube, es ist super spannend. Vielleicht können wir beim nächsten Mal einen Kickers-Trialog machen, die Laura noch mit an den Tisch setzen. Super. Ich glaube, das oder sogar ich verkrümel mich mal, sodass ihr beide da wirklich mal auch ins Gespräch kommt, weil ich glaube, euer Weg ist tatsächlich auch gemeinsam sehr, sehr spannend, weil ihr sehr unterschiedliche Sichtweisen habt, die ich jetzt gar nicht mit beitragen kann. Ich hoffe, dass ich das stellvertretend trotzdem ganz gut gemacht habe. Und ja, jetzt marschieren wir dahin, holen die Athleten von ihrem Morgenlauf ab.
Genau, also wir haben jetzt die angenehme Aufgabe, dass wir die Athleten abholen und zum Frühstück gehen. Und wie gesagt, vielen Dank für die Einladung und einem Gespräch mit Laura schaue ich sehr freudig entgegen.
Wer mehr über Wenke noch erfahren möchte, kann sich wahrscheinlich auf deinem Instagram kundtun, auf deiner Website. Man trifft dich in der Nähe von Rot, das ist dein Heimrace ist. Und gibt es sonst noch was, was ich vergessen habe?
Nee, einfach
dein LinkedIn-Account?
Mein LinkedIn-Account pflege ich sehr stiefmütterlich. ja, da fehlt mir die Zeit. Nee, gar nicht richtig. Mache ich einfach aktuell nicht. Also am besten einfach ansprechen. Ich liebe es, in den Austausch und Dialog mit den Menschen zu gehen.
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Danke dir auch.